SWR Kultur. Gast vor acht.
Sein Werk ist in mehreren Dutzenden Sprachen übersetzt. Ungefähr genauso viele Literaturpreise hat er im Laufe der Jahre erhalten. Mein Gast vor acht ist einer der renommiertesten Schriftsteller Deutschlands und der vielleicht bekannteste Exilschriftsteller. Rafik Shami ist aufgewachsen in Syrien. Seit mehr als 50 Jahren lebt er in Deutschland. Sehr lange nun schon übrigens in Mannheim in der Pfalz in der Nähe von Worms. In seiner alten Heimat in Syrien hat es er Ende vergangenen Jahres einen kaum für möglich gehaltenen Umsturz gegeben, das Ende des Assad-Regimes. Jetzt regiert dort ein ehemaliger dschihadistischer Kämpfer, der der Welt verspricht, er wolle dem Land Demokratie bringen. Und morgen findet in Paris erstmals eine internationale Syrien-Konferenz statt. Dort soll über den Wiederaufbau und internationale Unterstützung für Syrien gesprochen werden. Viel Gesprächsstoff also. Willkommen bei SWR Kultur am Abend, Rafik Shami.
Danke Ihnen für die Einladung.
Wann waren Sie denn zuletzt in Damaskus, also in der Stadt, in der Sie aufgewachsen sind?
Vor genau 53 Jahren. Ich fuhr nie wieder hin, weil das gefährlich war. Und ich wollte meine Romane schreiben in Freiheit mit Rotwein und nicht im Gefängnis. Also.
Jetzt ist Anfang Dezember, musste der Diktator Assad Damaskus verlassen, also Ihre Heimatstadt, in der Sie geboren und aufgewachsen sind. Was haben Sie denn da empfunden, als Sie es gesehen haben? So Unglaube, Freude, Genugtuung?
Also ich habe das kaum geglaubt, dass das Regime, das vom Iran, von Hezbollah, von diesen Verbrechern, von Putin unterstützt wird, in dieser Schnelligkeit stürzt und auch feige aus dem Land flüchtet, nicht mal seinem Bruder mitteilt, und seine Anhänger, diese Verbrecher und Mörder und Folterer, hat er nicht mal mitgeteilt, ist auch nur mit seinem Sohn und viel Geld zu Putin gerannt. Ich habe mich sehr gefreut, allerdings war ich auch skeptisch, weil seine Gegner, Fundamentalisten, Islamisten, nur die haben das erreicht, immerhin eine historische Leistung erstmal.
Ich würde mir persönlich vorstellen, dass Sie einfach sofort ein Ticket nach Damaskus gebucht haben. Haben Sie das getan oder eher nicht?
Das hat meine Frau mich in einem Interview bei dem SZ gefragt. Ich habe ihr ganz ehrlich gesagt, ich bin nicht lebensmüde. Denn jetzt in Zeit des Chaos sind auch Anhänger des Regimes dabei, Terror zu machen, um das in die Schuhe des neuen Regimes zu schieben, zu sagen, es gibt keine Ruhe in Damaskus. Die morden Syrer, die morden Christen, die morden das und jenes. In dieser Phase will ich überhaupt nicht hin. Ich bin im Herzen dort, aber ich beobachte lieber aus der Ferne und schreibe, was ich kann in den deutschen Medien und arabischen Medien, so dass dieser Weg auch kritisch begleitet wird und nicht jubelnd. Also ich bin keiner, der jubelt. Ich bin der Meinung, nach 55 Jahren Diktatur sollen wir etwas Geduld haben. Nicht wahr? Die Deutschen haben 12 Jahre Diktatur, die sind bis heute nicht fertig.
Sie selbst sind Ihrem Heimatland ja immer verbunden geblieben. Was braucht denn Syrien, was brauchen die Menschen dort im Moment am dringendsten?
Einfach Solidarität, Hilfe. Und vor allem an erster Stelle, das habe ich auch in der SZ geschrieben, dafür zu sorgen, dass all das syrische Geld, was geraubt wurde, eindeutig geraubt mit Nachweisen in den europäischen Banken, an erster Stelle in Russland, in London, in Paris, wo Riesenmilliarden investiert wurden dort von den Räubern, dass sie sofort beschlagnahmt werden und unter einer Kommission nicht direkt dem Machthaber geben. Dann wollen die nicht einen enteignen, einen alten Räuber und einen neuen finanzieren, sondern eine Kommission von Syrer und Europäer, die Projekte ganz konkret unterstützt und dort bezahlt, wo was gebaut, wo was gemacht wird. Das sind Milliarden, wir brauchen keine Entwicklungshilfe.
Ja? Sie selbst, was machen Sie denn ganz konkret? Also kann man da eigentlich was tun aus Deutschland oder ist es so die Rolle des Beobachters, in der Sie sich gerade finden?
Nee, man kann auch immer ermuntern, Solidarität zu äußern und immer ermuntern, auch Kritik zu üben, die berechtigt ist. Aber ich finde es manchmal grenzt an Lächerlichkeit, wenn eine Außenministerin hingeht und will plädieren, dass die Frauen kein Kopftuch tragen und was weiß ich, was für Schwachsinn. Jetzt hungern die Leute, jetzt gibt es Kämpfe noch mit den Anhängern des Regimes. Jetzt brauchen wir Hilfe und nicht jetzt Vorschriften von Europäern. Also.
Ist denn die Situation dort, rückt die jetzt auch gerade sehr nah an Sie ran? Also ist das was, wo, ich stelle mir das auch immer so vor, dass man, wenn man 50 Jahre im Exil lebt, dass das dann irgendwann auch eine gewisse Distanz vielleicht entsteht, selbst wenn man sich literarisch damit beschäftigt. Aber rückt das gerade auch emotional einfach sehr nah an Sie ran und ist einfach immer präsent?
Ja, das merke ich auch, muss ich Ihnen sagen. Ich habe gedacht, ich habe die Distanz, aber ich merke jetzt, ich rufe meine Geschwister nicht einmal in der Woche, sondern dreimal. Das ist für mich der direkte Beweis. Das soll ich nicht jetzt hochnäsig sagen, nee, ich bin schon distanziert, ich bin schon intellektuell. Nein, das berührt mich. Also wenn ich höre, meine Geschwister fühlen sich wohl als Christinnen, aber die gehen nicht in der Nacht aus dem Haus. Denn das weiß man nie, wer da draußen steht und lauert und auflauert. Dann nehme ich das zur Kenntnis, dass es immer noch eine große Unsicherheit ist.
Ja. Ja, wie sprechen Sie denn mit denen im Moment? Also was ist das?
Offen.
Sehr offen.
Offen.
Ja.
Früher haben wir immer verdeckt gesprochen.
Also das Angst, abgehört zu werden?
Ja. Ja. Sie werden abgehört. Also ich bin auf der Liste der unerwünschten Bürger. Die werden abgehört. Und ich habe immer über Umwege, weil ich nicht direkt Geld überweisen kann, über Umwege, über mutige Freundinnen und Freunde, Fans von mir, die gewagt haben, Geld an meine Geschwister mitzunehmen, weil die syrische Lira keinen Wert mehr hatte. Es ist gefährlich, Fragen zu stellen, deren Antworten dann Verantwortung nach sich ziehen, also massive Verantwortung. Und daher, ich überlasse Ihnen. Wenn Sie aber anfangen zu sagen, jetzt fühlen wir uns freier, jetzt gibt es keinen Geheimdienst mehr und so weiter, dann spreche ich auch drüber, dass wir hier in Europa auch das beobachten und so weiter.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass Ihre Geschwister Sie garantiert fragen, wann Sie kommen. Was sagen Sie denen denn?
Momentan nicht. Ich antworte wirklich ehrlich. Ich will niemanden warten lassen, niemanden hinhalten. Ich sage, momentan ist das gefährlich für mich und ich will nicht. Nicht, dass Sie an mir dann ein Exempel statuieren. Es ist so ein Autor, der uns beschimpft hat, jetzt kriegt er die Abrechnung. Denn jetzt ist das wirklich nicht die Kontrolle, nicht überall des neuen Regimes. Das muss man realistisch sehen. Ja?
Wir sprechen gleich weiter darüber, wie das Exilantendasein ihr Schreiben beeinflusst hat. Ein Schriftsteller, den bestimmt viele von Ihnen gelesen haben, nämlich Rafik Shami, in Syrien geboren, seit mehr als 50 Jahren lebt er in Deutschland. Herr Shami, man kann sich das ja gar nicht vorstellen, wenn man es nicht selbst erlebt hat, dieses jahrzehntelange Leben im Exil fernab der Heimat. Als Sie Syrien damals verlassen haben, also Anfang der 1970er Jahre, hatten Sie damals gedacht, dass Sie so lange nicht mehr zurückkehren werden?
Nein, ich hatte eine ganz komische Illusion. Wissen Sie, Illusion ist nicht weit von der Hoffnung. Das sind Zwillingsgeschwister. Zwillingsschwester, ein eigenes. Zwillinge. Und zwar, ich habe ganz dumm geplant, 4 Jahre Doktorarbeit, zurückkehren als Professor für Chemie und dann in den Ferien, die Ferien im Orient sind lang wie in Italien, also 3 Monate wegen der Hitze, Romane schreiben. Das war meine Illusion. Und da musste ich feststellen, es ist nicht 4 Jahre, sondern es fehlte nur eine kleine Kleinigkeit, null. Neben der 4. Also das ist so dumm gewesen von
Jahrzehnte
mir.
Jahrzehnte statt Jahre.
Ja, wirklich wahr. Das habe ich damit nicht gerechnet. Nein. Ich dachte, der Assad wird bald stürzen, der Vater. Ja. Und dann kehre ich zurück. Ich bin in keiner Partei und ich werde unterrichten gerne Chemie, Physik und Mathematik und dann im Sommer Romane schreiben.
Jetzt hören wir gerade, dass Sie quasi 2 geistige Heimaten haben, also die Wissenschaft, die Chemie zum Beispiel und das andere ist die Lust am Schreiben und Erzählen. Was hat Ihnen denn da wie geholfen, über diese Exilsituation hinwegzukommen und eine neue Heimat zu finden?
Also die Naturwissenschaft hat mir geholfen, präzise zu sein. Also wirklich, in der Chemie, wenn Sie einfach 5 Minuten nicht aufpassen, geht das alles hoch, ne? Und das ist sehr nützlich für Literaten, die schlampig arbeiten und dann nicht merken, dass der Leser nach 2 Seiten, eine Leserin, die Nase voll hat von diesen Übertreibungen, die auf nichts verfügen, also an Überzeugungskraft. Das ist das eine. Das andere, diese Vielfalt an Themen haben mich geholfen, haben mir geholfen, nicht so viel Trauer zu tragen. Ich sage Ihnen vielleicht nichts Neues, dass die Arbeit auch die Trauer reduziert. Wenn Sie beschäftigt mit Chemie den ganzen Tag und Abend nach Hause kommen und anfangen mit dem Roman, der später dann 2004 erschien, Die dunkle Seite der Liebe, das hat mich 20 Jahre begleitet, dann haben Sie wenig Raum für in sich fallen, traurig sein, Briefe, über Ihre Sehnsucht an die Heimat schreiben, mit denen die Eltern dort nur trauriger werden. Also, das hat mir sehr geholfen.
Also was ich persönlich wirklich unglaublich finde, ist, Sie haben erst im Alter von 25 Jahren die deutsche Sprache erlernt und trotzdem schreiben Sie auf Deutsch, Sie sprechen und schreiben ein wunderbares Deutsch. Wie ist es denn jetzt, nachdem Syrien wieder offen ist und die Menschen dort Sie vielleicht auch wieder anders wahrnehmen und lesen können? Ist es für Sie jetzt auch wieder interessant, nochmal auf Arabisch zu schreiben?
Also Sie müssen wissen, ich schreibe auf Arabisch Essays und Kritiken in den oppositionellen Zeitungen. Das habe ich nie aufgegeben. Aber meine Bücher sind auf Arabisch erschienen, übersetzt von Profis, denn meine arabische Sprache leidet durch die Unterbrechung. Was rede ich mit meiner Geschwister? Was rede ich mit meinen Freunden über Alltag? Und was haben Sie jetzt gerade? Welche Filme haben Sie gesehen? Wer hat geheiratet? Wer hat eine Affäre gemacht und so weiter? Also das ist nichts. Das ist Quatsch. Und Deutsch war für mich die Sprache meiner Freiheit. Und ich muss sagen, ich bin gezwungenermaßen deutscher Schriftsteller geworden, weil meine Romane, die waren fertig. Meine Romane, die später Welterfolg wurden, wurden von allen arabischen Verlegern abgelehnt. Und deshalb habe ich gesagt, worauf wartest du? Du redest Deutsch, deine Freundin ist Deutsch, deine Umgebung ist Deutsch. Lerne Deutsch jetzt das Literarische. Ich habe ich hatte schon gut Deutsch gekonnt, aber 2 Jahre lang habe ich deutsche Autoren mit der Hand auf einem Heft oder Schmierpapier getragen, um zu sehen, wie bauen sie die Sätze auf? Wie kann Thomas Mann eine Atmosphäre bringen ohne ein einziges Adjektiv? Auf Arabisch müssen 5 Adjektive hin. Also das geht nicht ohne Adjektive. Und Adjektive 1:1 zu übersetzen, wirkt auf Deutsch sehr kitschig. Und daher habe ich von den Deutschen, von Heinrich Heine, von Anna Segers, von Tucholsky gelernt, wie man literarisches Deutsch pflegt.
Jetzt hört man übrigens auch den Chemiker so ein bisschen raus, finde ich, ne? Dieses systematische so an den Elementen feilen und von da aus etwas Schönes und Wirkungsvolles errichten. Aber wenn wir so ein bisschen in die Gegenwart zurückkommen, was sich gerade in Syrien abspielt, der Umbruch, der da vollzogen worden ist, ändert das auch Ihre Art zu schreiben? Und vielleicht, also Sie schreiben ja, das ist ja ein bisschen Ihr Alleinstellungsmerkmal auch, über Syrien, die Kultur dort, auch die Unterdrückung zu schreiben. Kommt da jetzt thematisch, aber vielleicht auch formal noch was ganz anderes in Ihr Schreiben?
Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Ich merke das jetzt bei der Formulierung an meinem neuen Roman, wie sich das aufdrängt. Wie sich so kleine Sätze von dem Gesprächspartner oder von dem Held selbst, der in der Ich-Form erzählt, kleine Sätze, Andeutung an seinem Exil, an seine Freude, wenn das kommen würde. Ich spreche nicht über den Sturz. Mein Roman spielt in der Zeit davor. Aber so Träumereien merke ich, wie diese Ereignisse mir diktieren, unbedingt erwähnen, dass es Sehnsucht danach gab, nach der Veränderung, nicht wahr? Dass sie unterdrückt wurde, diese Sehnsucht. Ich merke schon.
Wir haben vorhin auch schon mal darüber gesprochen, dass Sie in Kontakt sind mit Ihren Geschwistern. Sie stammen aus Damaskus und zwar aus einer christlichen Familie. Das ist also nochmal eine ganz besondere, sehr alte Tradition auch in Syrien. Wie geht's den Menschen denn dort, also in diesen nicht-muslimischen Kreisen in Damaskus? Wie ist da die Situation im Moment? Was kriegen Sie damit?
Wir sind Aramäer. Das ist eine uralte Kultur, die vor den Arabern da war. Und die ist die Mutter, wenn Sie so wollen, von Hebräisch und Arabisch. Im Orient, den ganzen Orient wurde sie gesprochen. Auch Jesus hat Aramäisch gesprochen. Und heute ist sie bedroht, unterzugehen. Also, wie dem auch sei, dieses Leben der christlichen Minderheiten war immer eine spannende Geschichte. Genau wie das Leben der Juden in der Diaspora. Immer gespannt, immer bedroht, aber immer auch auffordernd, was Besseres zu sein. Also mein Vater wollte, dass wir immer die besten Schulen, die besten Dinge besuchen, damit wir bestehen. Und die Christen in Syrien haben quasi den Mittelstand gemacht. Weniger Bauern, es gibt natürlich christliche Bauern, aber die Handwerker, die Goldschmiede, mein Vater hatte mehrere Bäckereien, also die waren immer bemüht, festen Boden unter den Füßen zu spüren. Das erzieht mit auch. Also ich bin in einer Eliteschule der Christen gegangen, katholische Patriarcha College nennt sich das. Und da waren nur wenige Muslime mit uns, die sehr reich sind, also weil die Schule verlangt viel Gebühren von den Nichtchristen. Damit habe ich den Umgang schon von Kind auf mit anderen Kulturen auf einer guten Ebene. Das lernen die Angehörigen der Minderheit und lernen auch untereinander Solidarität auch auszuüben.
Also das ist nun eine Schilderung dessen, wie es war, als Sie als Kind da aufgewachsen sind. Ja. Haben Sie das Gefühl, dass das heute noch da ist, wenn Sie mit den Menschen dort sprechen, Ihren Geschwistern zum Beispiel, und dass dieser Umsturz in Syrien auch noch diesen Menschen zugute kommt, oder ist auch etwas unwiederbringlich zerstört worden?
Also es ist auf jeden Fall stärker geworden, seitdem dieser Verbrecherverein Islamischer Staat anfing mit seinen Misshandlung und Missbrauch der Jesiden und anderer Minderheiten, wurde das sehr, sehr negativ aufgenommen und gestärkt ihre Zusammenhalt. So, jetzt durch die Machtübernahme von einem ehemaligen Extremist und jetziger, sehr ruhiger, politischer Mensch, der immer sagt, also warten wir ab, wie das Parlament aufgebaut wird, wie die Freiheit dann, wie die Gesetzgebung neu gemacht wird, spüren Sie etwas Hoffnung, dass Sie nicht so verkrampft miteinander durchhalten müssen. Es droht keine Gefahr. Also es gab ein Interview mit ihm, wo er sagte, nicht ich bestimme das, sondern das Volk, wie wir uns verhalten. Das Gesetz bestimmt das, nicht ich. Also das fand ich umwerfend. Ein Assad hätte gesagt, das und das und das wird gemacht und damit hat sich das. Manchmal hat er es nicht mal genannt, er hatte gemacht. Ich war gemordet. Aber ich fand ihn sehr, sehr überzeugend, wenn er sagt, beruhigt euch. Wir brauchen Zeit, aber diese Zeit wird uns lehren, was der richtige Weg ist. Nicht ich. Also das ist schon, das hat noch nie ein arabischer Politiker gesagt.
Und nochmal ganz privat gefragt, gibt es was zu essen oder was zu trinken, was Sie seit 53 Jahren nicht essen oder trinken konnten und wo Sie sagen, jetzt endlich wieder?
Das würde Sie sehr überraschen. Nein, ich koche nur noch arabisch, weil meine Frau die syrische, libanesische Küche sehr schätzt. Ja, ja, das machen wir. Also vor ein paar Tagen habe ich Kebbe gemacht, wir machen Tabouli, wir machen Falafel, Hummus, also alles mache ich das.
Also das Essen fehlt Ihnen nicht, aber die Menschen und die Stadt.
Die Menschen und die Stadt und vor allem ihre Gassen. Ich liebe die Gassen von Damaskus.
Rafik Shami, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen für die Fragen.